Wir sprechen gerade über Traditionen und überleg mal, welche Traditionen du hattest in deinem Bundesland, in deinem Land, in deiner Gesellschaft. Aber Bowseln war für mich ganz interessant. Ich habe gewonnen und das heißt, ich muss nicht so viel trinken von diesem Gläschen. Man tut etwas Starkes rein und wenn man verliert, jedes Mal, man muss etwas trinken, Schnaps, Schnaps trinken oder sowas. Und ich habe gewonnen, das heißt, ich habe gar nicht getrunken oder sehr wenig, ich weiß nicht mehr. Und das war gut, sehr gut. Aber es ist sogar, es gibt eine Bundesliga in Bowseln, hier in Neudeutschland. Das wusste ich auch nicht. Okay? Nicht ein Sport für mich, aber so haben wir gespielt. Und es macht Spaß, weil man in Gesellschaft spielt und kann schön reden. Oder man hat seinen Kreis von Menschen, den man kennt, und man lädt nur diese Menschen ein. Und man bewegt sich nicht sehr, sehr weit außerhalb diesem Kreis. Man lädt nur die Leute ein und wird eingeladen von denen. Und es ist schön und bequem. Man kennt sich. Man ist nie so weit gestreckt in Beziehungen. Heute in unserer Bibelstelle redet Jesus wieder über das Reich Gottes. Ein Reich, das alles auf den Kopf stellt oder umstellt, durcheinander bringt. Unsere Denkweise auffordert, anders zu denken. Jesus möchte vor allem, dass die Menschen und seine Jünger ein tieferes Verständnis für dieses Reich bekommen. Für Gottes Reich. Dass sie verstehen, worum es geht. Wer von euch war schon im Nahosten? In zum Beispiel Israel? Die Anna war da. Mein Vater war da. Ich möchte gern hinreisen. Vielleicht, wenn es ein bisschen ruhiger ist als jetzt. Ich habe verstanden, dass die Sitzordnung bei einer Mahlzeit, bei einem schönen Festessen oder sowas, immer noch sehr wichtig ist. Im Nahosten spielen auch damals Scham und Ehre eine große Rolle. Und Jesus benutzt diese, nicht das mal Sitte, eine kulturelle Sitte, um über Gottes Reich zu sprechen. Lesen wir erstmal die ersten vier Verse von dieser Stelle, ab Vers 7, Lukas 14, Vers 7. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste, er war bei einer Mahlzeit, ein Festessen, die Ehrenplätze aussuchten. Und das nahm er zum Anlass, dass sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht den oben am Platz, am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Und der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bleibe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. So wirst du vor allem geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich glaube, dass Jesus hier nicht sagen will, dass Ehre zu bekommen, geehrt zu werden, wenn wir die Ehre nicht suchen, wenn das nicht unsere erste Sache ist im Leben, nicht verkehrt ist. Sich in eine höhere Position zu bringen und dann gebeten, eine niedrige Stelle oder Sitzplatz zu nehmen, das ist peinlich. Aber auch einen niedrigen Sitzplatz auszusuchen, in der Hoffnung, dass der Gastgeber es bemerkt und dich bittet, einen besseren Sitzplatz zu nehmen, denke ich, ist auch nicht das Ziel. Ist auch nicht, was Jesus hier eigentlich betonen will. Ich denke eher, Jesus will hier klar machen, dass diese ganzen Bemühungen, Ehre zu bekommen, lächerlich sind. Soll man das eigene Status bestätigen oder erhöhen, indem man bestimmte Sitzplätze für sich beansprucht? Aber auch wenn Jesus ihr ganzes Streben nach Wichtigkeit ins Lächerliche zog, so endet er die Behandlung dieses Themas mit zwei Wahrheiten. Nur durch Demut kann man wahre Erhöhung finden, wahre Ehre finden. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Vers 12. Dann wandte er sich an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein. Auch nicht deine reichen Nachbarn, denn sie würden dich wieder einladen. Und das wäre dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Gott aber wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten ersetzen. Vorsicht hier, nicht denken, oh, jetzt habe ich eine biblische Begründung, meine Schwiegereltern nicht einzuladen. Oder du kannst deine eigenen schwierigen Verwandten oder Freunde hier einsetzen. Es hat mir gefallen, wie der Earl Lavender, wieder der Autor von diesem Heftbuch, was wir benutzen als Hilfe, was er dazu gesagt hat. Er sagt, Jesus gibt uns nicht den Befehl, unsere Familie nicht zu unserem Tisch einzuladen. Er lädt uns ein, am Leben im Königreich teilzunehmen, indem wir die Menschen einladen, die keine Möglichkeit haben, uns das zurückzuzahlen, damit sie am Tisch mit uns sitzen und sich an unserer Großzügigkeit satt essen. Jesus ruft uns leise dazu auf, unsere Quid pro Quo-Art zu leben. Ich tue dies für dich, du tust dies für mich, zu verändern. Denn sein Wille, was Jesus hier will, ist, dass wir in sein wunderbares Königreich eintreten, das voller bedingungsloser Liebe und Gastfreundschaft ist. Wie können wir diese Menschen, die unsere Gesellschaft als ganz unten sehen, ehren, lieben, gastfreundlich zu sein. Diese Lehre von Jesus ist weit mehr als ein Abendessen für die sozial Benachteiligten. Egal so, wie gut so eine Sache wäre, Jesus sagt uns in seiner Art, ihr sollt nach dem Ebenbild Gottes leben. Der lädt uns zu seinem Tisch. Er ruft uns dahin. Und wir können ihm nichts anbieten. Gott schenkt uns so viel im Leben. Und Vergleichbares können wir ihm nicht schenken. Gott segnet, weil er so ist, von seinem Wesen her. Und Jesus lädt uns ein, dieses ganze Statusdenken abzulegen. Wir zeigen darin, wenn wir das tun, wenn wir das schaffen, wir zeigen darin, dass wir bereit sind, mit Menschen zu teilen, mit notleidenden Menschen zu teilen. Wir sind offen dafür, natürlich weise Entscheidungen auch zu treffen. So eine Art, die Hand Jesus zu sein für solche Menschen. Da sagte einer von den Gästen zu Jesus, ab Vers 15, was für ein Glück müsste es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Langsam lernen die Leute, glaube ich, oder ich hoffe, man sagt sowas nicht zu Jesus, außer wenn du ein Gleichnis hören willst. Ihm antwortete Jesus folgendermaßen. Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Eingeladenen sagen, komm, es ist schon alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer meinte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft. Die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Diener zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden, die Gelähmten hinein. Bald meldete der Diener, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr, geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch, keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinem Tisch kommen. Hier redet Jesus teilweise, was eines Tages passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber gleichzeitig sagt er uns, sagte den Menschen damals, aber sagte er auch uns, wie wir jetzt leben können. Wenn jemand damals ein Festessen geplant hat, haben sie immer die Leute, wie heißt die Karten, die man vorausschickt, wenn man heiratet? Save the date. Ja, man schickt heutzutage Karten so Monaten oder ein Jahr von voraus. Save the date. Hier an diesem Datum heiraten wir. So, nicht so weit, aber so ähnlich haben sie das damals gemacht. Sie haben die Leute erstmal eingeladen. ich habe ein Festessen geplant. Ihr seid herzlich eingeladen. Dauert es eine Woche in der Regel, so ein Essen vorzubereiten. Und dann wussten die Leute Bescheid, wann sie kommen. Ungefähr, wann sie kommen. Und dann, als es alles vorbereitet war, dann schickt er nochmal seinen Diener raus und mit einer Botschaft. Komm, alles ist vorbereitet. Und dann fangen sie an mit diesen Entschuldigungen. Aber ich frage mich, würde ich ein Feld oder ein Ochsengespann kaufen, bevor ich das gesehen habe? Es scheint mir, besonders bei den ersten zwei, dass sie wollten eigentlich nicht kommen. Der eine hat geheiratet. Aber für so ein Festessen, ist das auch nicht eine gute Entschuldigung. Alle wollen ihr Leben jetzt genießen und sich über das Erworbene freuen, was sie gekauft haben, über die neue Frau. Sie schätzen, und hier ist der Punkt, sie schätzen das Angebot des Herrn nicht. Ich glaube, wir finden zumindest drei wichtige Punkte. Geistlich gesehen, nichts im Leben ist wichtig genug, diese Einladung zum Fest Gottes abzulehnen. Und diese Einladung ist heute schon da. Wenn du seine Einladung noch nicht angenommen hast, was hält dich davon fern? Was hält dich ab von Gottes Einladung, zu seinem Tisch zu kommen? Und ich meine nicht, was wir nachher machen werden, zusammen essen. Er lädt uns ein in der Gemeinschaft mit ihm täglich zu leben. Zweitens, diese Einladung ist jetzt frei für alle. Gott bietet uns alle an, seine Einladung anzunehmen. Und wenn wir entscheiden, nicht nach dem Motto zu leben, was bringt es mir, und stattdessen den Menschen dienen, dann werden wir mit Freude zum Festessen in Gottes Reich gehen. Drittens, Gottes Fest wird keine Verschwendung sein. Seine ersten Gäste haben es abgelehnt. Er lässt das Essen nicht einfach verschwinden. Er wirft es nicht weg. Er sucht Menschen, die kommen, die bereit sind zu kommen. Und wenn wir denken, dass wir einen Platz sowieso haben, bedeutet noch lange nicht, dass wir von seinem Festessen schmecken werden. Die wirklich Gesegneten sind diejenigen, die das Charakter des Festes verstehen und jetzt an diesem Fest teilnehmen, indem sie das Leben leben, das Jesus für uns vorgelebt hat. Dass wir lernen, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir offen dafür sind. Nicht, dass wir genau eins zu eins wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dass wir mit denen umgehen. Nein, dass wir offen für diese Verwandlung, für diesen Heiligungsprozess, in dem wir uns befinden. Wir haben schon in den letzten Wochen einige harte Worte von Jesus gehört, mit dem schmalen und breiten Weg. Seine Worte an die Pharisäer Und jetzt redet wieder Jesus wieder einige schwere Worte. Lesen wir ab Vers 26. Jesus macht sich wieder auf den Weg und er ist umrannt von einer Menge von Menschen. Die Menschenmenge folgen ihm überall her in diesem Abschnitt von Lukas. Ab Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König sieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und her trat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich würde gern diese Stelle auf Russisch hören. Kann jemand diese Stelle auf Russisch vorlesen für uns? 26 bis 35. Das ist sozusagen der Kern von das, was Jesus uns heute sagen will. Danke. Jesus geht Richtung Jerusalem, den letzten paar Kapiteln. Da war eine gewisse Stelle, ich kann mich nicht erinnern, wo das war, wo es sagt praktisch, Jesus hat sein Gesicht Richtung Jerusalem gesetzt oder sowas. Er marschiert schnurstracks Richtung Richtung Jerusalem. Und es scheint mir oft, je näher er an Jerusalem kommt, desto bedeutender seine Worte sind. Ich meine, dass wir zu uns sterben sollen, ist eine Sache. Aber ich soll meine Familie hassen? Ich soll mich selbst hassen? Ist das wirklich gesund, mich selbst zu hassen? Aber Kyle, Jesus hat gesagt, oder die Bibel sagt uns, du sollst deinen Nächsten lieben wie? Dich selbst. Okay, wenn die Bibel zwei verschiedene Sachen sagt, was tun wir? Manche sagen, Bibel weg. Bibel ist keine Wahrheit, hat keine Wahrheit drin. Diese Worte sind nicht trauenswürdig. Ich bin nicht dieser Meinung. Was wir tun, wenn wir zwei verschiedene Sachen sehen, wir müssen in den Zusammenhang schauen und uns fragen, was will Jesus wirklich uns hier wirklich sagen? Was ist der Kern seiner Aussage? Jesus hat gerade von denen erzählt, die nicht zum Tisch Gottes kommen werden oder wollen. Weil andere Menschen oder andere Sachen einen höheren Wert hatten in ihren Augen. Es soll aber nichts im Weg stehen, das uns davon abhält, zum Tisch des Herrn zu kommen. Da soll absolut nichts zwischen uns und dieser Einladung stehen, Gemeinschaft mit Gott zu haben in unserem Leben. Jesus hat schon öfter mal gesagt, wie es aussieht, ihm nachzufolgen. Was es wirklich heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Er hat uns schon erzählt über die Kosten der Nachfolge und eine ungeteilte Treue. Wie sieht das aus? Hat er schon gemacht. Und er ruft uns dazu auf, ihm immer wieder nachzufolgen. Er bietet das immer wieder an. Meiner Meinung nach, diese Aufforderung von Jesus, Familie selbst zu hassen, war eine Art von Übertreibung, die in seiner Zeit nicht ungewöhnlich war. Auch nicht in vielen Worten von Jesus, hat er öfter mal gemacht. Er macht einen Vergleich hier. Unsere Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, muss über alle anderen Beziehungen und Sachen stehen. Sogar unser eigenes Leben. Also sein Punkt wird klar, hoffentlich, wenn wir Jesus zuerst lieben, dann sterben wir zu unserem Ego und manchmal auch verlieren wir unser irdisches Leben und dadurch tragen wir unser Kreuz. Ich meine, für mich Vers 33 ist eine gute Zusammenfassung von was Jesus uns hier sagen will. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Hoffnung für alle. Aber manchmal kämpfen wir damit, oder? Die geteilte geteilte Treue. Es ist nicht einfach. Es ist manchmal schwer. Es gibt so viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit, Zeit und Herz in Konkurrenz stehen. Es ist nicht leicht. Arbeit, Familie, Freizeit, soziale Bedürfnisse, Pflichten in der Gemeinde zu balancieren. Und es kann dazu führen, dass wir aufwachen und merken, ich habe meinen Mittelpunkt verloren. Wir stehen in die Gefahr, nicht mehr salzig zu sein in unserer Welt. Und das könnte man sagen, das ist ein zweiter Punkt hier. Sind wir bereit, ihm wirklich nachzufolgen, wo nichts dazwischen steht? Und dazu, wie geht's dir als Salz für unsere Erde, für unsere Mitmenschen? Als Salz für die Welt. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, wenn wir in ihm wachsen, fragen wir uns heute, stimmen wir uns gegen eine gottlose Gesellschaft? Und ich meine nicht, ich fahre nach Berlin und ich gehe zum Reichstag. Ich stelle mich hin und rede mit den Leuten. Die meisten von uns können das, werden das nicht machen. Oder? Ich kenne einen in meiner Band, der hat das schon gemacht. Aber für viele Bekannten und Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, sind wir eine Art Gewissen. Und in irgendeiner Art und Weise laden wir sie ein, Jesus kennenzulernen. Manchmal direkt. Wir fragen sie. Oft indirekt. Sie sehen, wie wir leben. Sie schmecken das Salz. Wir bringen Geschmack in die Welt, indem wir Hoffnung in Licht hineinbringen. Wir helfen Menschen, in Jesus zu wachsen. Wir schenken ihnen geistliche Nahrung. Nicht als die Quelle, aber wir helfen ihnen, die Quelle zu finden. Für mich ist es wirklich diese Stelle ein Paradox. Unsere Geliebten uns selbst zu hassen, um Jesus zu lieben, ist der Weg, um diese Menschen wahrhaftig zu lieben, durch die unermessliche Liebe Gottes. Wenn ich Gott der Vater wirklich lieben, dann ordnet sich meine Welt besser. Dann habe ich Kraft, meine Frau zu lieben. Wenn es Tage gibt, wo ich keine Liebe in mir finde, oder stell mal vor, Susan ist nicht liebevoll an einem Tag. Es passiert sehr wenig, ich weiß. Manchmal habe ich das Gefühl nicht in mir. Aber ich erkenne diese Liebe von Gott. Und ich habe das so oft erlebt, durch Gebet, durch an irgendeine Stelle nachzudenken. bin ich wieder geflutet, kann man sagen, erfüllt mit Liebe für meine Frau, für meine Kinder, falls sie mich geärgert haben an einem Tag. So finden wir Liebe für uns selbst und für andere Menschen, für unsere Familie. Basiert, begründet auf diese Liebe von Gott. Wir werden uns nicht heute in Gruppen aufteilen, aber ich habe trotzdem zwei Fragen für euch. Was hat Jesus mit dem Wort Hass in diesem Zusammenhang gemeint? Wie kann man Familie oder das eigene Leben hassen? Vielleicht habt ihr andere Ideen, was Jesus hier meint. Ergänzungen zu dem, was ich gesagt habe. Das ist gut. Das ist willkommen. Vielleicht in der Küche heute oder hier draußen könnt ihr das austauschen. Was ist dein Kreuz? Nicht hier. Oh, mein Kreuz. Ich habe Rücken. Nein, das meine ich nicht. Was ist dein Kreuz, das du tragen muss oder soll, das wir aufnehmen, tragen sollen? Wäre auch ein interessantes Thema für uns. Möge Gott uns segnen mit seinen Worten, mit seiner Wahrheit. Weil die Worte sind wahr. Und ich glaube daran, was Jesus uns sagen will. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir für dein Wort und dass du nie gescheucht hast, über schwere Dinge zu erzählen oder Beispiele von Menschen, die fehlerhaft waren. Ich denke an David im Alten Testament oder Saul, der erste König. Du hast so viel vor mit uns. Und du siehst und weißt, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir Fehler machen, dass wir sündige Menschen sind. Und trotzdem bleibst du ständig auf deinem Plan, bei deinem Plan. Ich danke dir, dass du so vertrauenswürdig bist und dass du einen Plan für jede von uns hast. Und dass, wenn wir dich enttäuschen, bleibst du nicht fern, sondern du zeigst uns, dass du nah bist und mit uns Gemeinschaft haben willst. Wir danken dir für die Liebe, die du in unserem Herzen eingegossen hast und eingießen willst. Wir lernen davon so viel. Wir wachsen dadurch. Wir verändern uns in Wege, die wir nicht vorher geglaubt haben. Das war kaum möglich. Und das geschieht durch deinen Geist, durch deine Gnade, durch deine Liebe. Segnet uns heute, in dieser Woche. Danke, dass du mit uns in die Woche hineingehst. Danke für diese Aufforderung heute auch, deinem Sohn nachzufolgen. Das ist eine Herausforderung für uns. Und danke, dass du uns die Kraft dazu gibst. Wir beten durch seinen Namen. Amen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und wir werden gleich umbauen. Die Tische hinstellen, Essen vorbereiten oder zu Ende vorbereiten und Gemeinschaft miteinander genießen.